Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir hier im Podcast der Mobility Allstars ist wie immer mein geschätzter Co-Host. Das ist der
Stefan Tirschwitz. Guten Morgen zusammen.
Stefan ist der Vorsitzende übrigens auch des Mobility Allstars e.V. Stefan, worum geht es in diesem Podcast?
In unserem Podcast und auch im Rahmen des Vereins geht es um die Mobilitätswende. Und wir möchten immer mit Persönlichkeiten aus der Mobilität sprechen, die irgendwas mit dieser Wende zu tun haben. Und deswegen haben wir heute Melanie Kühner mit am Start und unterhalten uns mit dir, Melanie. Hallo und schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir machen immer die 60 Sekunden Selbstvorstellung. Tobias,
ich habe hier die magische Stoppuhr.
Timer.
Moment. Und sieht man? Ja, genau. Ich drücke die Taste. Melanie, jetzt kommen deine ersten 60 Sekunden zur Vorstellung.
Ja, mein Name ist Melanie Kühner. Ich bin Bahnhofsmanagerin in Frankfurt am Main und für die DB Infrago AG, eines der DB-Unternehmen im DB-Konzern. Und ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 Kinder, die mich auch neben meinem Berufsleben eifrig auf Trab halten. Bin seit über 20 Jahren in der Mobilitätsbranche unterwegs. Ich sag mal, beruflich sozialisiert wurde ich mal im Luftverkehrsumfeld bei einem der größten Luftverkehrsbetreiber Deutschlands, bei der Fraport AG. Komme eigentlich originär aus dem Luftverkehrsumfeld und habe dann nach 20 Jahren etwa gesagt, jetzt möchte ich noch mal ein anderes Verkehrsumfeld kennenlernen und habe dann den Weg zur Deutschen Bahn gefunden, wo ich jetzt seit 4 Jahren bin. Und vorletztes Jahr ergab sich dann für mich die Chance, auch als Bahnhofsmanagerin in Frankfurt anzutreten und diesen Job zu nehmen. Und bin die erste Frau in Frankfurt für die DB Verkehrsbahnhöfe.
Wunderbar.
Das wäre Wahnsinn. Ich habe schon direkt, eigentlich brauchen wir 2 Folgen mit dir, weil wir brauchen eine Folge mit Bahnhöfen und eine mit Flughäfen. Aber heute soll es um den Bahnhof gehen. Genau. Melanie, erstmal danke für die kurze Vorstellung und dass du heute mit am Start bist. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, geht es noch um deine 3 Assoziationen zum Begriff Mobilitätswende. Wie lauten die denn?
Chancen. Als allererstes dahingehend gemeint, dass es eben schon viele verpasste Chancen gibt, die hinter uns liegen, aber auch noch genauso viele, die vor uns liegen, wo wir eben einfach hingucken müssen, ob wir da vielleicht manchmal das Thema der Kompromissbereitschaft etwas anders einsortieren, als es vielleicht in der Vergangenheit in meiner Wahrnehmung war, um einfach auch mal die notwendigen Schritte jetzt zu tun. Das zweite Thema ist, dass ich das ganze Thema ganzheitlich da immer sehe. Das heißt, auch wenn ich jetzt heute für die Deutsche Bahn hier in meiner Rolle sitze, ist das alles vernetzt miteinander. Also Mobilität kann nie isoliert gedacht werden. Sie muss vernetzt gedacht werden, um einfach dann auch das volle Potenzial entfalten zu können. Und natürlich als letztes Bahnhöfe als starker Teil der Verkehrswende oder der Mobilitätswende, als Tor zur Schienenwelt letztendlich. Und ja, das sind so meine 3 Assoziationen.
Vielen Dank. Die legen wir mal kurz zur Seite, wobei mit der letzten fangen wir direkt an. Bahnhof und Bahnhofsmanagerin, was ist das genau für ein Beruf? Was macht man als Bahnhofsmanagerin?
Ja, als Bahnhofsmanagerin bei der Deutschen Bahn wohlgemerkt, ist man so ein bisschen so ein Tausendsasser, muss man ganz klar sagen. Also jemand, der, das liebe ich auch gleichzeitig so an diesem Job, der sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss. Das heißt, ob man jetzt ob man jetzt irgendwie ein Ingenieurstudium absolviert hat oder auch BWL studiert hat, was eher ein bisschen generalistisch angelegt ist, man braucht beides letztendlich, nicht um es zu werden, aber man braucht beide Inhalte mehr oder weniger, um dann entsprechend die Verkehrsinfrastruktur betreiben zu können. Es geht um Betrieb von Verkehrsinfrastruktur und bei mir speziell den Betrieb von Bahnhöfen. Von, ich sage jetzt immer, der Eingangstür bis zur Bahnsteigkante, so denn es kein Gebäude gibt, dann eben einfach nur in dem Moment, wo man eben unser Gelände betritt und dann auch da bis zur Bahnsteigkante, weil wir haben sehr unterschiedliche Kategorien von Bahnhöfen.
Und was für ein wahnsinniges Gebäude, ne? Also jetzt so rein Facility-Management-mäßig nach vielen Seiten offen. Jeder darf erstmal rein. Es gibt viele gefährliche Situationen, immer dann, wenn ein Zug einfährt. Du hast irgendwie wahrscheinlich hunderttausende Menschen, das kannst du dann immer sagen, und vielleicht sogar Millionen, die da jeden Tag das Gebäude betreten und mit verschiedensten Bedürfnissen und Wünschen. Nicht alle haben vorher den festen Willen, sich an den Nutzungszweck zu halten. Also irgendwie ist so ein Bahnhof doch auch ein Ameisenhaufen, oder?
Ja, also kommt letztendlich an so einem Tag, gerade am Frankfurter Hauptbahnhof, kommt alles zusammen. Also der gesamte Querschnitt der Nation oder auch der Kulturen letztendlich. Und das ist zeitweise auch ein Ameisenhaufen. Und manchmal ist es auch ruhiger, das brauchen wir auch, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir entsprechendes Ambiente so halten, dass es eben auch unseren Kunden gefällt. Von daher ist gut, also so ein Bahnhof hat so einen eigenen Puls, sage ich immer, ne? Also mal ist er höher, mal ist er etwas niedriger, aber immer anwesend und immer 24 Stunden online.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe so die klassische Sat.1 24-Stunden-Reportage vor mir, so ja. Bahnhof Frankfurt, war wahrscheinlich die allererste, die es damals gab, denn das bietet sich an. Wie viele Menschen sind denn so pro Tag bei euch?
Also im Frankfurter Hauptbahnhof haben wir 370.000 Reisende und Gäste bis auch an ganz verkehrsstarken Tagen bis zu 500.000. Das schwankt saisonal ein bisschen. Es kommt auch immer drauf an, ob es gerade anlassbedingte Reisen gibt. Es liegen gerade die Feiertage hinter uns. Von daher, da gibt es natürlich, oder auch letztes Jahr die Europameisterschaft. Da knacken wir dann halt auch nochmal neue Rekorde, ja.
Und das sind wirklich die da ein- und aussteigen, jetzt nicht die einfach mal kurz durchfahren? Oder wie zählt ihr da genau?
Also wir mitteln die Zahlen einerseits über Befragungen. Das heißt, es gibt Erhebungen, wo dann entsprechend geschaut wird. Aber man kann es nicht sortenrein sortieren. Aber wir sprechen von 370 bis 500.000 Nutzern, die sich in verschiedene Nutzergruppen aufteilen.
Wie sieht dein Tag aus? Also du kommst da morgens rein, schließt die Tür auf. So wahrscheinlich nicht, weil die ist ja eh 24 Stunden lang offen. Gehst an deinen großen Leitstand und guckst erstmal auf dein digitales Dashboard und da blinken Dinge oder mach's mal so ein bisschen plastischer, was da eigentlich passiert.
Ja, erstmal passiert da vorher noch ein bisschen was. Also mein Tag beginnt in der Regel schon mit Stresshormonabbau. Also ich bin morgens so eine, die um 5:30 Uhr im Fitnessstudio erstmal einläuft und dann gegen halb acht etwa in den beruflichen Tag dann startet. Auch alles im Bahnhofsviertel, ganz, ganz souverän hier alles. Und ja, und dann geht's letztendlich los. Also die Routinen sehen so aus, dass ich erstmal morgens mit der Region spreche. Das heißt, mich gibt's noch in Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland gibt's mich insgesamt noch mal 7 Mal, also 7 andere Bahnhofsmanager. Und wir kommen letztendlich mit unserem Regionalbereich zusammen und haben eine morgendliche Kaskade, ein Intro. Wir gucken auf den Tag, was liegt vor uns, was liegt hinter uns, was ist für die Woche wichtig, was ist für den Tag wichtig. Und das Ganze trägt sich dann auch nochmal über die verschiedenen Managementstufen und dann auch innerhalb meines Teams so durch den Tag. Das haben wir in der Regel 3 bis 5 Mal die Woche. Und das gibt uns Struktur, in einer guten Kommunikation zu sein und zu bleiben und uns aber auch immer auf den Tag gemeinsam einzustimmen und am nächsten Tag irgendwo eine Nachbetrachtung zu machen.
Und ihr seid dann, ja auch verbundene Gefäße, ne?
Genau. Und dann geht's letztendlich der Tag. Ich kann es nicht sagen. Also mein Backoffice ist immer happy, wenn sie mich so durch den Tag bringen können, wie er mal im Kalender stand. Aber dadurch, dass wir so viele externe Einflussgrößen haben und hier, ich sage mal, eine der größten Schauspielbühnen Deutschlands sind, passieren Dinge, die dann auch mal nicht im Kalender stehen.
Und also 3 bis 5 Mal die Woche, aber 7 Tage seid ihr da und es gibt euch. Also dein Job ist auch am Wochenende dann regelmäßig oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir sind in administrative Tätigkeiten unterteilt, die sich hauptsächlich von Montag bis Freitags heute abspielen. Wir haben aber auch eine Leitstelle, das ist die 3S-Zentrale. Die gibt es auch überall, wo es große Bahnhöfe in Deutschland gibt, gibt es eine örtlich zuständige 3S-Zentrale. Hier ist es die 3S-Zentrale in Frankfurt. Das ist sozusagen die 24 Stunden erreichbare Leitstelle, die für die 110 Bahnhöfe, die wir verantworten hier, entsprechend Ansprechpartner sind. Und da kann man anrufen, da kann man hinmailen. Diese Rufnummern sind auch an allen Bahnhöfen kommuniziert. Und ob das Menschen sind, die für die Bahn arbeiten oder bei der Bahn arbeiten oder ob es eben einfach Kunden sind, können sie da anrufen und können entsprechend da den Kontakt rund um die Uhr aufbauen.
Du hast es erwähnt, diese 370.000 bis 500.000 Gäste. Wie viele Menschen arbeiten am Bahnhof? Wahrscheinlich wird es auch unterteilt, die zu dir gehören und die Konzessionäre oder wie die genau. Anderen heißen. Aber wie viel wären das denn so?
Also letztendlich, wenn wir noch unsere verbundenen Unternehmen wie DB Fernverkehr, die großen schönen weißen Züge fahren, oder auch DB Regio, oder die sind auch oftmals hier an solchen Schwerpunktstandorten auch mit stationiert. Also hier im Frankfurter Hauptbahnhof sitzen eben auch diverse Tochtergesellschaften. Dann ist so ein Arbeitsplatz, ich kann es jetzt nicht auf die Zahl genau sagen, weil wir auch über 40 Konzessionäre haben und ich da nicht jeden einzelnen Mitarbeiter kenne, aber da werden schon mal schnell 4.000 bis 5.000 Menschen draus, die hier tagtäglich ihren Arbeitsplatz haben, ja.
Krass.
Wahnsinn. Das hat es, ja, Frage kommt mir jetzt gerade so spontan in den Sinn, wie kommen die Menschen zur Arbeit? Alle mit dem Fahrrad oder drumherum? Oder habt ihr da auch ein Parkhaus?
Wie seid ihr erreichbar?
Genau. Wie sind wir erreichbar?
Ist ja echt ein Thema. 5.000 Menschen, das ist eine Riesenfirma.
Ja, man darf nicht vergessen, letztendlich jeder einfahrende Zug ist ja quasi ein Arbeitsplatz. Das heißt, wenn wir für den Frankfurter Hauptbahnhof sprechen, wir so um 1.200 Zugfahrten. Die sind ja natürlich auch immer gestafft, wie man so schön nennt. Und das heißt, die fahren ja auch ein. Die sind dann hier aber auch teilweise wirklich, haben dann auch ihre Basisstation, machen ihre Wechsel und haben dann ihre auch Sozialpause. Und da sind wir wirklich hier so ein Dreh- und Angelpunkt. Es ist immer bunt. Und,
aber genauso bunt wie in jeder anderen Firma, viele ja. Menschen mit dem Auto, auch das gehört dazu? Oder
auch
seid
das,
ihr da?
Ja. Also wir haben eine Tiefgarage hier direkt innerhalb des Hauptbahnhofes, ist auch sehr spannend. Weil das auch noch so ein bisschen so historisch gewachsen ist. Die ist eine Umnutzung. Die Tiefgarage hier ist eigentlich eine Bunkeranlage, die vom Katastrophenschutz betrieben wurde, um hier entsprechend Krankenhäuser in Krisensituationen vorhalten zu können, die man dann als Tiefgarage umgenutzt hat, weil wir eben ja hier auf begrenztem Raum wirklich jede Fläche bestmöglich nutzen müssen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Wir bevorzugen natürlich das Reisen und das Ankommen bei uns nicht mit dem Auto, sondern ganz klar mit dem Zug. Gibt es die U-Bahn, es gibt die S-Bahn, es gibt Regional- und Fernverkehr hier am Standort. Das heißt, wenn uns nicht irgendwie die Witterung oder sonst irgendwelche Themen davon abhalten, gibt es eigentlich nicht unbedingt den Grund und Anlass, mit dem Auto zu kommen. Ansonsten Stadt Frankfurt baut die Verkehrsradwege aus, sodass man hier auch nicht überfahren wird, sondern auch gesund und munter ankommen kann. E-Scooter ist so ein Thema rund um den Hauptbahnhof. Aber letztendlich alle verbundenen Mobilitätsformen sind hier auch im Angebot. Carsharing und so weiter.
Jetzt nochmal kurz zurück, was du vorhin gesagt hast. Du meintest, dein Backoffice ist glücklich, wenn es dich halbwegs durch den Tag bekommt, so wie es im Kalender steht. Hast du mal Beispiele dafür, was denn quasi deinen geplanten Ablauf so unterbrechen kann? Was sind so typische Faktoren, die da reinspielen?
Ja, da gibt es von etwas kleiner bis ganz groß. Wenn wir mal von ganz groß anfangen, gibt es eben so Momente wie wirklich Unfälle leider, die immer wieder passieren, weil Menschen in so einer in so einer großen Kulisse auch oftmals überfordert sind. Das heißt, da kann's. Wir sind immer froh, wenn es nichts mit dem Eisenbahnbetrieb an sich zu tun hat, sondern das sind dann halt auch mal Rolltreppenunfälle. Es bleibt jemand im Aufzug stecken. Wir haben ja letztendlich hier auch komplett ein Gebäude im Vollbetrieb. Kinder gehen verloren, Menschen verlieren Angehörige. Das sind jetzt nicht unbedingt Anlässe, wo ich hin muss, aber es geht halt dann auch mal bis leider so solchen Themen, dass wir hier evakuieren müssen aufgrund von nicht zuordnenbaren Gegenständen, die dann von der Bundespolizei erstmal weitergehend untersucht werden müssen. Also Amtstag 13 bei mir war dann als Bahnhofsmanagerin die Vollevakuierung des Frankfurter Hauptbahnhofes. Bin heute noch stolz, dass wir das gemeinsam mit allen in 45 Minuten hinbekommen haben. Insbesondere da der Frankfurter Hauptbahnhof noch 6 Tiefetagen hat, die Öffentlichkeit eigentlich nicht sieht. Also Riesenflächen.
Also gar nicht da, wo die U-Bahn fahren, sondern noch weiter drunter.
Genau.
Okay.
Ja.
Und das war gleich dein Start in dein Berufsleben am Bahnhof. War das auch das größte Ereignis oder was ist in den 4 Jahren an krassen Situationen so entstanden?
Ach, ja gut. Ach, da, ich bin seit 20 Jahren in dem Umfeld, deswegen, ich könnte da auch vom Flughafen jetzt ganz viel erzählen. Deswegen seit 20 Jahren immer in so einem Thema, auch als Krisenmanagerin ausgebildet. Und da ist, das verliert sich so ein bisschen, ne? Also auch so in der eigenen Wahrnehmung, weil man da einfach so dann sein Programm abspult. Aber das Einschneidendste war wirklich so das letzte Jahr für mich. Der Mord im Frankfurter Hauptbahnhof letztendlich und auch die Europameisterschaft, die uns alle über Monate hier wirklich herausgefordert hat, weil wir natürlich auch in so einer Anlage schauen müssen, dass diese Verkehrsströme weiterlaufen und auch der Verkehr läuft, obwohl dieser Bahnhof hier geflutet wird von internationalen Gästen, die eigentlich nur feiern, singen, hüpfen wollen und hüpfen in einem alten Gebäude, kann auch statisch nett sein, ja.
Ist ja alles nett gemeint.
Ja, genau.
Und sehr süß und so.
Und sehr laut.
Oder die sind noch irgendwie gehüpft, oder? Welche Nation war das?
Genau, wir sind ja letztendlich in einem Ingenieurbauwerk und ich sag mal, wie man weiß, dass man auf Brücken irgendwann nicht so gut an, nicht so viel springen sollte. Also da schlägt dann mein Herz schon mal kurz höher, ja, wo ich da sage, jetzt aber mal hier ein bisschen Piano, ein bisschen Ruhe reinbringen. Und also da gab es letztes Jahr wirklich viele Momente, die ich nicht mehr löschen werde. Ja.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mir kam der Satz in den Kopf, für dich ist Chaos normal. Das ist ja für Familienleben, ich habe auch Kinder. Und manchmal erlebe ich da Chaos. Also ich glaube, da kann dir nichts mehr zu Hause passieren, oder? Bei deinem Berufsalltag hast du Nerven aus Draht, Stahl.
Ja, auch nicht immer, ne? aber ich habe viele Anlässe, es zu üben, da auf jeden Fall eine andere Resilienz aufzubauen als vielleicht in einem anderen Umfeld, ja.
Ein krasser Querschnitt. Du bist mit so vielen Dingen konfrontiert, ne? Also mit so einem, wie du vorhin schon ganz am Anfang meintest, so ein Querschnitt ist das ja eigentlich, aber es ist ja auch nicht nur ein Querschnitt der Menschen, sondern auch der Ereignisse und Erlebnisse, ne? Und so gefühlt würde ich sagen, es gibt nichts, was es da nicht gibt, meine Herren. Und wenn es besonders schlimm oder besonders toll ist, landet es halt bei dir, ne?
Genau, ja. Aber ich habe auch ein sehr starkes Team, das muss man auch dazu sagen. Also das ist hier definitiv keine Rolle, die man als Einzelkämpferin bestreiten kann, sondern ich habe ein super tolles Führungsteam, relativ jung und auch sehr dynamisch. Die wollen halt auch alle, wie ich so sage, ein bisschen was reißen und leben das auch. Genauso, den Job kann man nur leben. Den kann man nicht haben, weil man ist A nie fertig und man hört irgendwann auf am Tag, ja. das muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Und wir haben ja im Bahnhofsmanagement Frankfurt arbeiten mit Zeitarbeitnehmenden und Werkstudenten und Auszubildenden rund 270 Menschen. Die sind aber nicht alle am Frankfurter Hauptbahnhof, sondern auch am Flughafen, in Hanau, nochmal an unseren anderen Standorten ein bisschen verteilt.
Noch einmal auf die Historie zurückkommen, jetzt letzten 4 Jahre. In der Welt passiert da extrem viel und ich würde jetzt mal sagen, irgendwie die Gesellschaft wird roher. Also kannst du das in deinem Mikrokosmos so nachempfinden? Also verändert sich da wirklich was? Mhm. Oder das war schon vor 4 Jahren genauso, wie es heute ist? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde schon beschreiben, dass so in den letzten 4 Jahren, das war sicherlich auch die Pandemie hat da eine Rolle gespielt. Also ich glaube, es hat sich ganz viel aufgestaut in der Bevölkerung. Ich habe immer die Amerikaner so im Kopf, wo ich sage, die sind immer so unentspannt oder halt sehr oberflächlich nett, also Klischees, ne, an der Stelle. Also mittlerweile muss ich ehrlich sagen, kommen wir dem da auch so in Deutschland ein bisschen näher, dass ich sage, oh Gott, ey, das ist alles hier maximal keine Frusttoleranz, kein Respekt mehr. Ja, also auch Respekt dahingehend, wie gehe ich mit Menschen um, denen ich tagtäglich begegne? Wie gehe ich mit Eigentum um, das mir nicht gehört, sondern das der Allgemeinheit gehört? Und auch so dieses Gespür auch haben, dass sich, wenn ich mich in der Allgemeinheit befinde, dass sich nicht der ganze Kosmos nur um mich selbst dreht, sondern dass da auch Mitmenschen sind und andere Menschen sind, die mir begegnen und bei denen ich irgendwie auch einen Eindruck oder einen Moment hinterlasse. Und da merke ich schon ein anderes Verhalten, was so langsam kommt. Es ist eben auch so diese, gut, mit der Deutschen Bahn und Frusttoleranz, das ist natürlich auch immer so ein Thema. Ja. Weil es geht eben immer um dieses wichtige Momentum, ich will irgendwo hin. Und wenn es nicht klappt und die Zeitpläne werden immer enger, dann baut sich da Frust, da baut sich Stress auf und der muss dann raus. Und dann sind mal unsere Mitarbeiter hier am Bahnhof immer die allerersten, die das dann so abbekommen und dann auch diesen Frust aushalten müssen und da auch sehr, sehr gut damit umgehen können. Und da auch manchmal dann auch das Umwandeln in eigene Energie, das habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt, wie das funktioniert, aber gibt's ganz viele bei uns, die das toll machen, die halt so einem Gast dann auch in Sekunden da wirklich runterholen. Und das, aber ich merke einfach, trotzdem ist es ein Mensch und trotzdem macht der Mensch ja seine Arbeit. Und ich finde, da muss Wertschätzung mit dabei sein in der Begegnung von beiden Seiten. Und da müssen wir dran arbeiten. Das ist wirklich ein Riesenthema bei uns aktuell.
Ich weiß nicht, also ich würd an der Stelle mal einen kurzen Cut machen und vielleicht nochmal so ein bisschen Infrastruktur, Bahnhof als Infrastrukturelement aufgreifen. Du hast ja auch gemeint, ne, attraktive Bahnhöfe und Chancen, verpasste oder wartende Chancen. Wie gut steht ihr da? Also wenn man über Infrastruktur in Deutschland spricht, dann sind ja, ist glaube ich der Tenor immer, wir haben zu marode Brücken, nicht genügend Straßen, zu schlechte Schienen. Wie guckt ihr auf euch und habt ihr Pläne, irgendwie, keine Ahnung, auszubauen, größer zu werden oder was auch immer?
Unterirdisch.
Unterirdisch, genau. Haben wir noch so ein paar Ausbaureserven. Also ich sag mal, es könnte besser um die Infrastruktur stehen. Das geht ja auch durch die Medien, das ist sicherlich, liegt die Wahrheit da auch immer bei allem, was in der Extreme betrachtet wird, irgendwo in der Mitte. Fakt ist, aus meiner Wahrnehmung, meine höchstpersönliche Meinung hierzu ist, dass uns die Konstanz der Mittelverfügbarkeit fehlt, um die Infrastruktur einfach gut in Schuss zu halten. Das heißt, es gibt immer Peaks, wo dann vielleicht steht es in einem Wahlprogramm drin oder auch nicht, oder ist es gerade eine Initiative. Also ich würde mir mehr wünschen, mehr eine konstante Untersetzung und Mittelverfügbarkeit, dass man eben hier konstant die Gebäude in Schuss halten kann, dass man weiter an Themen wie Barrierefreiheit arbeitet. Wie kann ich in Wegeleitungsthemen und Orientierung besser werden? Also es ist manchmal schon so ein bisschen das Thema, wir können uns das nicht alles leisten. Der Kunde erwartet aber das alles von uns, weil in manchen, ich sag mal, im europäischen Umland sind, und da muss man auch immer gucken, um was es geht. Ja, da wird dann immer gesagt, die ÖBB, also die Österreicher sind dort sehr stark. Warum ist das Thema Digitalisierung bei euch in der Infrastruktur nicht ausgeprägt, so wie da? Warum machen die Schweizer das so? Ich sag immer, ja, wir sind in Deutschland, wir sind im anders regulierten Raum. Das heißt, wir haben auch andere Finanzierungsstrukturen im Hintergrund stehen. Das heißt, da kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Trotzdem kann man immer gucken, was machen die anderen besser und wie kann man da hinkommen. Ja, das ist, von daher würde ich sagen, wir machen vieles sehr gut schon. Und wir haben auch in den letzten Jahren viele Dinge gut gelöst. Manche sind aber einfach auch dicke Bretter, die es da zu bohren gilt. Und ja gut, im Thema Digitalisierung von Datenschutz, Compliance, ja, wie jedes digitale System muss geschützt sein, gerade in so einem Großkonzern. Das sind manchmal dann doch, das hört sich so einfach an und wenn man dann tiefer reingeht in die Themen, und wir sind das größte Verkehrsnetz in Europa, ja, das muss man auch mal dazu sagen. Wir betreiben hier mehr Schiene und Bahnhöfe als die europäischen Umländer und das ist eine andere Größenordnung und wir denken es für Deutschland. Wir denken es ja nicht nur für Frankfurt, sondern wir denken das für 5.600 Bahnhöfe und zigtausend Kilometer Schiene in Deutschland.
Was sind denn das für vertane Chancen, von denen du gesprochen hast? Und was sind vielleicht auch die zukünftigen? Das finde ich ist ja mal ein super spannendes Thema, so wo ist Deutschland leider schon falsch abgebogen oder aus falschem Gleis gekommen?
Ja gut, ein Riesenthema, die Zuverlässigkeit des Verkehrsträgers. Das heißt, wir haben ja gerade jetzt die Riedbahnsanierung als eine der ersten Maßnahmen, Großsanierungsmaßnahmen, erfolgreich abgeschlossen.
Das ist ja, für die, die es nicht wissen, ist direkt bei euch quasi genau. Die Strecke nach Köln, glaube ich, ne? Oder Mannheim oder was?
Genau, geht über Darmstadt von Frankfurt aus Mannheim und dann nach Köln. Das ist einer der hauptbelastetsten Korridore, nennen wir das. Da musste einfach Hand angelegt werden. Und da haben wir jetzt gesagt, wir müssen das ganzheitlich denken. Das heißt, normalerweise, die Infrago gab es ja bis Ende 2023 noch nicht. Die wurde am 27.12.2023, ist die vormalige DB Station und Service AG, die alle Bahnhöfe betrieben hat, mit der DB Netz AG zusammengeführt worden. In eine neue Gesellschaft, die DB Infrago AG, um einfach alle Infrastrukturthemen in einem Unternehmen zu bündeln, um auch Synergiepotenziale, eine engere Vernetzung und so weiter. Und dann gab es eben auch das Thema, dass man gesagt hat, wenn wir bauen, dann bauen wir nicht eben nur Schiene und Oberleitung und Zugsicherung, und Steuerung autark, sondern wir machen auch gleichzeitig die Bahnhöfe, die da liegen. Weil es ist ja für den Kunden völliger Schwachsinn, dass, ich sag mal, jetzt mehrere Monate irgendwie da die Schiene gebaut wird und das Schienennetz rundherum. Und dann kommen wir zwei Monate später sagen, ja, im Übrigen, wir müssen jetzt auch noch die Bahnsteige umbauen. Ja, also wir müssen jetzt mal die Bahnsteige wegreißen. Also von daher, dieses vertaktete Bauen und dieses Zusammenbauen macht Sinn. Und es macht auch Sinn, dass man das zusammengelegt hat.
Das ist ja eine genutzte Chance dann quasi, ne?
Das ist eine genutzte Chance, aber wir müssen es natürlich noch optimaler nutzen, weil das ist einfach noch, wir sind da noch auf dem Weg. Und ich sag mal, das war in der Vergangenheit, war sicherlich eine verpasste Chance. Den Schritt hätte man schon gegebenenfalls ein bisschen früher gehen können. Es gibt in der Schweiz und Österreich ähnliche Modelle, dass eben die Infrastruktur immer in einer Organisation liegt. Da hat man sich bei der Deutschen Bahn, warum auch immer, hat es etwas länger gebraucht, diesen Weg zu gehen. Ob das jetzt am Ende des Tages goldrichtig war, werden wir sehen. Wir haben es alle in Händen jetzt gerade, ja, da was draus zu machen.
Diese Riedbahn-Geschichte, also die ist jetzt abgeschlossen. Was merkt ihr als Bahnhof jetzt? Was ist da anders? Spürt man das überhaupt bei euch?
Das spürt man schon. Also wir als Bahnhof spüren das sowieso, weil wir haben ja die ganze Zeit sozusagen Umleitungsverkehre als Alternative anbieten müssen. Deswegen, ich bin ganz froh, dass der Busersatzverkehr, wie er bei uns heißt, dass er jetzt erstmal für die Riedbahn, der ist super abgewickelt worden, hochprofessionell, war in der Größenordnung auch der erste, nur mit über 400 Bussen und Fahrern. Und aber dass das alles verschwunden ist, sondern dass der Gast jetzt wieder die Züge aufsucht und nicht irgendwie aus dem Bahnhof rausgeführt werden muss und über Busse dann anfahren muss. Das ist super. Wir haben natürlich noch ein paar Nachläuferthemen, ja, wo schnell gebaut wird. Funktioniert nicht immer alles super zuverlässig. Das heißt, es wurde zwar ein Versprechen gemacht, dass man sagt, oh komm, jetzt wir machen jetzt hier einen Cut und dann zum Stichtag X müssen wir jetzt die Riedbahn und diese alles, was da betroffen ist auf diesem Korridor, 6 Jahre oder 5 Jahre nicht mehr anfassen. Das ist natürlich, also wer weiß, wie Infrastruktur funktioniert, auch technisch, das ist natürlich Quatsch. Also ich kann natürlich auch sagen, ja, schön, wenn ich mir ein Auto kaufe und ich muss jetzt 1 Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre erstmal nicht in die Werkstatt fahren. Ja, das erwarte ich ein Stück weit schon. Nichtsdestotrotz muss ich ja trotzdem immer ran, muss warten.
Und ich hatte das mal, hatte ich einen Marderbiss, ne? War ich doch in der Werkstatt.
ja, beispielsweise, genau.
Aber wir jetzt während der Bauzeit, das hat euch auf jeden Fall belastet, das ist völlig nachvollziehbar, wie du es gerade beschreibst, aber wird sich was verändern zu vorher und nachher, weil es wird jetzt mehr Züge geben, höhere Taktung, ist das was, was sich dann für euch im Alltag ändert nach diesem Ausbau oder ist es einfach nur, jetzt sind die Schienen wieder in Schuss und es klappert weniger und
hat aber nichts mit dem Bahnhof zu tun? Zeiten.
Eher das Zweite. Wir haben die Riedbahn saniert an der Stelle ja auch, weil wir störanfällig waren. Das heißt, dort die Infrastruktur einfach nicht so funktioniert hat, wie wir sie brauchen, um pünktlich zu sein, um zuverlässig zu sein. Und das war eigentlich der Hauptaugenmerk. Nichtsdestotrotz hat man Gleiches miteinander verbunden. Man hat eine Infrastruktur, die störanfällig ist, wieder in Schuss gebracht. Und man hat die Bahnhöfe barrierefrei erschlossen. Das heißt, viele Bahnhöfe, die dort an der Strecke lagen, die waren jetzt für den Nutzer noch nicht barrierefrei. Das heißt, Treppen, es gab keine Aufzüge, Blindenleitsysteme waren nicht aufgebaut. Und auch man hat auch gleichzeitig sozusagen den meisten Bahnhöfen eine Art fundiertes Facelift gegeben. Was meine ich damit? Man hat entsprechend Warteeinrichtungen renoviert oder modernisiert vielmehr und hat auch Anzeigemedien in die nächste Generation gebracht. Also schon ein bisschen mehr als ein reiner optischer Facelift, der aber auch mit dabei war. Viele Dinge miteinander verbunden.
Zum Thema Barrierefreiheit, wie seid ihr da aufgestellt? Gibt es da auch noch Hausaufgaben oder?
Ja,
oder,
ja? Ja, also wir sind, für meine 110 Bahnhöfe gesprochen, sind wir auf dem Weg. Frankfurter Hauptbahnhof als größtes Flaggschiff ist auch nicht komplett barrierefrei, ja, aber in großen Teilen. Aber wir merken das, oder ich merke das immer, wenn hier an entscheidenden Stellen zum Beispiel ein Aufzug nicht in Betrieb ist, was es dann von uns abverlangt und auch vom Reisenden entsprechend dann diese Umwege zu nehmen. Und jetzt sprechen wir vom zweitgrößten Bahnhof Deutschlands, der sich auch international vergleichen möchte. Und da sage ich, da habe ich auch einen Anspruch. Und der Anspruch ist, ich muss nicht dann einen halben Kilometer irgendwo hinlaufen, um dann die Etagenerschließung mit einem Kinderwagen machen zu können. Also das sind so Themen, da müssen wir auch dran arbeiten. Wir haben ein Großbauprojekt, das Umbauprojekt Frankfurt Masterplan, das schon seit vielen Jahren läuft und das Anfang der 30er Jahre abgeschlossen werden sein soll. Und was macht es? Es modernisiert den Bahnhof wirklich über alle Etagen. Das heißt technisch, in der Kundeninfrastruktur, brandschutztechnisch, also wirklich rundum Modernisierung. Und wir 1888 gebaut, da findet man einiges, was in keinem Plan steht.
Ja, schön. Tolle Überraschung. Du hast als zweites Schlagwort genannt Ganzheitlichkeit der Mobilität. Mhm. Da würde mich mal interessieren, unter diesem Punkt, wie sieht denn eigentlich die Rolle der Bahnhöfe innerhalb der Mobilitätswende aus in deinen Augen? Also ich nehme an, die werden sich wandeln müssen. Werden die in deinen Augen eher wichtiger oder unwichtiger? Das würde mich mal interessieren. So, wie muss sich so ein Bahnhof eigentlich transformieren, um auch relevant zu bleiben in der neuen Mobilitätswelt?
Das ist eine spannende Frage, weil man die von so vielen Seiten aus beleuchten kann. Also ich bin der Meinung, dass die Bahnhöfe wichtiger werden, auch gerade im ländlichen Raum zur Erschließung, gerade auch der Großmetropolen, die immer noch eine Zugkraft aufgrund vieler Arbeitsplätze entwickeln. Also ich habe auch hier bei uns, bei den Kollegen, die arbeiten wirklich im ganzen Rhein-Main-Gebiet, haben teilweise Anfahrtswege mit der Bahn von bis über einer Stunde. Die arbeiten dann schön, ich sage immer super, da kann man seine E-Mails in Ruhe machen. Ja. Die wirklich hier auch, wir sind ja ein Einzugsgebiet, gerade im Rhein-Main-Gebiet. Und fürs Rhein-Main-Gebiet gesprochen, wo ich jetzt, sage ich mal, auch speziellen Blick drauf habe, würde ich sagen, es wird wichtiger und es wird auch vor allen Dingen dahingehend wichtiger, weil Menschen nachhaltiger denken wollen. Und wenn dafür, um aber auch wirklich dann, es gibt die Extreme, die sagen jetzt schon, ich habe kein Auto mehr, ich fahre Fahrrad, ich mache alles mit dem Fahrrad, egal was es kostet. Das ist in Ordnung, das finde ich gut. Das ist das eine Extremum. Aber es gibt auch die sagen, hey, ich habe auch Work-Life-Balance, bei mir ist der Tag eng getaktet, ich bin voll berufstätig, habe aber Kinder, ich habe Familienmodelle. Da muss ja ein Rädchen ins andere greifen. Und da ist Zuverlässigkeit, Einfachheit, Barrierefreiheit auch zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern wichtig. Und da müssen wir noch dran arbeiten, um wirklich dieses Umdenken zu erzeugen, morgens nicht in das Auto vor der Tür zu steigen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Aber was heißt das für Bahnhöfe? Also könnt ihr so bleiben, wie ihr seid? Ist es mit ein paar Umbauarbeiten getan oder sieht der Bahnhof in 30 Jahren komplett anders aus, als er heute aussieht?
Ich glaube, im Wesentlichen haben wir alles, was wir brauchen. Im Wesentlichen müssen wir anpassen. Das heißt, wir denken heute zum Beispiel auch bei Parkflächen rund um Bahnhöfe, müssen wir also die in dieser Größendimension anbieten oder machen wir Mobility Hubs drauf als ein Beispiel. Das heißt, wir halten an verschiedenen Bahnhöfen heute schon Flächen vor, wo der Kunde Carsharing-Angebote hat, wo er entsprechend auf den E-Roller steigen kann, wo Fahrräder stehen. Jetzt hier am Frankfurter Hauptbahnhof, ich meine, wir verbinden die U-Bahn als innerstädtisches Netz. Wir haben vor der Tür haben wir die ganzen Straßen- und Buslinien. Wir haben die S-Bahn, die eben so als Nahverkehrspendler Verkehrsträger fungiert. Wir haben den Fernverkehr, mit dem man dann in 4 Stunden nach Berlin fahren kann. Also da ist vieles da und wenn es funktioniert, gibt es für mich, also die Deutung aus meiner Sicht wird wichtiger, gerade dann eben auch zu sagen, weg vom Flugzeug, gerade innerdeutsch und innereuropäisch, und hin eben zur Bahn. Ob es für die Alltagstauglichkeit für jeden geeignet ist, da gibt es noch Dinge, also Schritte zu tun, definitiv.
Okay, also nicht so riesen Monsterveränderungen, sondern eher so kleinere Verbesserungen und durch Systemveränderungen einfach per se ein Relevanzzuwachs.
Ja, digitaler werden. Also wir müssen digitaler werden und
performanter. Okay, das ist ein guter Punkt bestimmt. Ja.
Vielleicht noch, wie könnt ihr, also welche Dominanz könnt ihr in diesem gesamtheitlichen Ökosystem Mobilität spielen? Also seid ihr diejenigen, die sagen, ich brauche hier jetzt Kickscooter, Carsharing-Themen und ich will die haben, ich suche mir die? Oder kommen die Anbieter auf euch zu und sagen, du, wir würden da gerne anschließen, könnt ihr nicht?
Wir haben einen eigenen Fachbereich, der sich da explizit um dieses Thema vernetzte Mobilität kümmert. Ja, die sprechen einerseits, wenn uns irgendwas fehlt, sprechen die gezielt Anbieter an. Andererseits müssen wir das ja hier im Bahnhof immer so ein bisschen auch im Umfeld denken. Das heißt, wir müssen auch immer gleich gucken, wie funktioniert das dann? auch gerade E-Scooter, aber da gehe ich jetzt, glaube ich, gar nicht tiefer drauf ein. Da können wir auch eine eigene Folge drehen, E-Scooter rund um den Frankfurter Hauptbahnhof. Sondern also wie kann man das dann auch so, und da bin ich wieder bei dem Thema Regulierung, also wie fasse ich das in den Rahmen, damit es dann auch in der Usability Spielregeln gibt, an die sich alle halten. Und ich sage jetzt mal, ich irgendwann nicht jeden Tag um den Bahnhof fahren muss und erstmal alle E-Scooter wegräumen lassen muss, weil kein normaler Gast mehr laufen kann. Also da muss man wirklich wie gucken, wie funktioniert das in einem Umfeld? Was wird angenommen vom Kunden, was auch nicht? Viele hier laufen lieber in Frankfurt, als dass sie auf einen E-Roller steigen. Ja. Es hat alles so seine Hürden. Um die Frage noch mal ganz deutlich zu beantworten, ich bin der Meinung, dass die Mobilitätswende nur mit der Bahn funktionieren kann. Mit der Schiene, klar, im Großen und Ganzen. Und wir müssen alles in der Konsequenz mitdenken, was es dafür braucht und was jeder Reisende von uns verlangt, dass er sagt, dann steige ich auch in den großen roten Zug oder in den weißen oder was auch immer, um dann mit euch entsprechend mich zu bewegen.
Passt. Du, ich habe noch eine Frage zum, was das Thema Kosten betrifft. Das hängt ja auch immer stark mit der Mobilitätswende zusammen. Ich kenne das aus Flughäfen so, am Ende muss ja ein Business Case dahinter stecken, da muss ja irgendwie auch Geld reinkommen, das kann ja nicht nur irgendwie ein Non-Profit-Thema sein. Ihr seid auch ein wirtschaftliches Unternehmen und ihr müsst für euch als Frankfurter Hauptbahnhof eine Wirtschaftlichkeit irgendwie nachweisen und wenn ja, wie? Also was sind eure Umsatzströme? Wo kommt das Geld rein, dass ihr dann in die Infrastruktur hoffentlich ausgeben könnt?
Ja, also da haben wir auch wieder schöne Parallelen zur Luftverkehrswelt. Da ticken wir ganz ähnlich und funktionieren auch ganz ähnlich. Letztendlich für die harte bauliche Infrastruktur verdienen wir letztendlich unser Geld oder die Refinanzierung, muss man ja fast schon sagen, über Stationsentgelte. Das heißt, jeder Zug, der hier hält, der muss entsprechend, je nachdem, wie viele Menschen er befördert, wie oft er hier hält. Wir haben verschiedene Bahnhofskategorien. Das heißt, der Frankfurter Hauptbahnhof ist jetzt nicht unbedingt the cheapest Station, ja, also da muss man schon.
Da wollen sie alle hin.
Da wollen sie alle hin, genau. Da können sie auch alle wieder weg, hoffentlich irgendwie. Da ist es halt, also über Stationsentgelte letztendlich. Es ist ein Preissystem nach Preisklassen und dann wird es aber noch gegen die Bahnhofskategorie gematcht. Es gibt 7 Bahnhofskategorien von, ich habe einen Bahnsteig und ein Wetterschutzhaus und sonst halt nichts. Oder halt, ich habe den Frankfurter Hauptbahnhof, der letztendlich so das Vollsortiment anbietet. Und der zweite große Einnahmequelle ist Vermietung und Verpachtung. Also Commercial in jeglicher Hinsicht, ob es die Werbung im Bahnhof ist oder eben das Angebot kulinarisch, Einkaufserlebnis. Und das ist auch ein großer Anlass auch mit gewesen, zu sagen, wir müssen hier auch im Frankfurter Hauptbahnhof ein anderes Einkaufserlebnis schaffen. Weil wenn wir die Menschen hier haben, haben wir einerseits soziale Kontrolle im eigenen Hause, was andere Begleiterscheinungen ein Stück weit abmindert. Und wir können jede Fläche, die wir nicht für den unmittelbaren Betrieb brauchen, können wir entsprechend eben fürs Kundenerlebnis, aber auch fürs Verdienen, ne, um Erlössituationen zu schaffen, hier an den Markt bringen.
Müsste dann so ein Bahnhof nicht eigentlich genau in dem Segment noch viel größer wachsen? Also ne, so dieses, aus dem Handel, da sagt man One-Stop-Shopping, möglichst viel an einer Stelle. Ja. Ist so und da habt ihr auch Pläne oder habt ihr überhaupt Möglichkeiten oder einfach begrenzt, weil ihr seid halt mitten in der Stadt und da hört es halt einfach an der Grundstücksgrenze auf.
Also das darum rankt sich letztendlich gerade auch eines, also das große Umbauprojekt, was eben auch ein ganz anderes Einkaufserlebnis hier in der Haupthalle schaffen soll, wie so ein Galerie-ähnliches Ambiente schaffen soll mit viel mehr Shops als vorher. Wir bauen Bereiche, die wir heute nicht mehr im Untergrund brauchen im Frankfurter Hauptbahnhof. Früher wurde hier im Untergrund die ganze Gepäck- und Postlogistik abgewickelt. Das machen wir heute ja hier nicht mehr. Ist nicht mehr unser Geschäft. Ne? Also Post und Gepäckabfertigung unterirdisch, das sind Flächen, die werden jetzt modernisiert, technisch entsprechend freigeräumt, werden dann wieder umgebaut und dann zum Beispiel dem Kunden und Reisenden zur Verfügung gestellt, um einfach noch ein bisschen mehr Fläche zu haben, weil das ist richtig, wir können nach oben, oberflächlich können wir nicht mehr wachsen, unterirdisch eigentlich auch nicht mehr, weil wir sind ja auf engstem Raum. Ne? Der Frankfurter Hauptbahnhof ist damals im Gründerzeitviertel entstanden und hat sich dann ein bisschen verändert über die Jahre, aber irgendwann war dann auch 1888 war er so gesetzt, wie er jetzt da liegt und rundherum ist die Stadt ein Stück weit gewachsen und entstanden und da können wir halt eben uns nicht weiter ausdehnen. Da sind wir limitiert, das heißt, wir müssen im eigenen Haus Tetris spielen.
Vielleicht nochmal ergänzend, du hast gerade auch so in einem Halbsatz erwähnt, wenn die Leute bei euch sind, dann habt ihr auch auf das soziale Miteinander, glaube irgendwie sowas hast du es gerade genannt, einen anderen Einfluss. So ein Bahnhof, egal ob groß oder klein, der hat ein Umfeld und das ist im Sinne der Attraktivität vielleicht auch eben als Hindernis für die Mobilitätswende dann für viele Menschen dann auch nicht so das Maß der Dinge. Da ist es ja in Frankfurt auch nicht anders. Ihr seid da limitiert, weil du es vorhin gemeint hast, beginnt an der Haustür und geht bis zur Bahnsteigkante. Oder wie könnt ihr auf dieses Umfeld Einfluss nehmen? Wie können wir als Gesellschaft, als Mobilitätsbranche das noch attraktiver, sauberer, weniger gefährlich gestalten? Gibt es da deiner Meinung nach Möglichkeiten?
Da gibt es Möglichkeiten, das sind aber nicht immer so die Schnellläuferprogramme. Das heißt, vor der Haustür letztendlich sprechen wir dann sehr intensiv mit einer Stadt Frankfurt. Aktuell, auch wirklich seit ich da bin, jetzt seit vier Jahren, sehr enge Gespräche, sehr gute Gespräche. Es sind auch alle Behörden immer mit eingebunden, Dezernate. Also es ist nicht immer einfach, weil es einfach auch so vielfältig ist. Ich sag mal, ich kann hier draußen vom Bahnhof das Umfeld kann ich nicht verändern. Aber ich kann sehr wohl drauf mit einwirken mit den Partnern, wie wir es gemeinschaftlich tun. Dann ist nicht so der harte Cut ist. Und wir haben, das darf man nicht vergessen, Bahnhöfe in Deutschland sind entweder öffentlicher oder teilöffentlicher Raum. Das heißt, ich kann jetzt auch niemanden an die Tür stellen und sagen, kommst hier nicht rein, weil mir deine Nase nicht gefällt. Sondern wenn da ein Anlass ist, dann muss ich nach deutschem Recht nachweisen, warum dieser Anlass entweder gegen unsere Hausordnung verstößt oder eben gegen das, was wir gegen die Spielregeln verstößt, um demjenigen das Hausrecht zu verweigern und zu sagen, nee, hier nicht. Das ist nicht einfach und das ist auch im Sinne der Menschlichkeit muss man da sehr vorsichtig sein. Weil wir oft halt, manchmal stehen auch Schicksale hinten dran. Man sieht ja oft nur, da lungert einer rum, liegt da irgendwie halb nicht mehr bei sich in der Ecke. Wir beschäftigen uns auch sehr viel, auch mit einer Bahnhofsmission. Was ist denn der Hintergrund? Warum ist es denn so? Und was können wir auch vielleicht mit den Menschen machen, auch mit einer Stadt Frankfurt? Weil Problemverlagerung, gerade wenn es um Menschen geht, ist sehr schwierig. Ja, also das haben wir hinter uns gelassen, den Kapitel der Geschichte.
Und Bahnhöfe sind ja auch wirklich auch soziale Auffangbecken, ne? Also so als zentrale Orte auch. Also da kommen auch alle dann wirklich zusammen, ne? Das ist schon, so. Und es gibt auch einen Grund, warum viele Szenen, also zum Beispiel Suchtmittelszenen, sich sicher auch auf den Bahnhofsnähe finden. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ihr seid ja natürlich auch immer stark angewiesen auf Zusammenarbeit, ne? Vor allem auch mit der Bundespolizei, denke ich. Ne? Also es ist schön und gut, wenn ihr was wollt und ihr eine Maßnahme durchsetzen wollt, aber am Ende des Tages, wenn es richtig hart wird, dann braucht ihr auch die Unterstützung des Staates, nehme ich an.
Genau, also wir sind zwar Hausherr und Eigentümer. Letztendlich, wenn es aber dann in die Rechtsthemen geht und auch in die Durchsetzung von Recht und Ordnung in Deutschland, dann macht das bei uns in-house die Bundespolizei und außerhalb dann die Landespolizei oder die Stadtpolizei.
Auch das ist übrigens ein ganz spannendes Thema, ne? Dass es sozusagen so eine Grenze gibt, wo man sagt, so hier ist bitte ein Übergabepunkt zwischen den beiden Polizeien. Ja.
Die leben das nicht so eins zu eins. Also das heißt jetzt nicht, ja, hier bitte an der Tür mal Übergabe. Ja, so ist es in der Tat am Flughafen. Da ist es grenzscharf und auch sicherheitsrelevant, nicht sicherheitsrelevant, nochmal eine andere Thematik. Hier ist es ein Übergang. Und deswegen sagen wir auch, wir wirken ins Revier rein oder auch ins Bahnhofsviertel rein. Genauso wirkt die ganze Stadt und ganz Deutschland zu uns rein in die eigene Haustür. Und das geht nur in der Partnerschaft.
Ja. Melanie, wir sind jetzt schon am Ende. Eine letzte Frage, die gibt's noch. Wir treffen uns in einem Jahr wieder. Und zu welchem Thema würden wir uns mit dir unterhalten?
Ich glaube, dass zu dem spannenden Thema, wie geht's mit dem Thema Deutsche Bahn und Infrastrukturfonds weiter? Weil da bin ich natürlich sehr gespannt. Da ist ja gerade auch einiges im Umlauf und auch in den Medien. Das würde ich sehr spannend finden, weil dann könnten wir immer über das Thema sprechen, wie kann ich denn hier Dinge finanzieren und warum dauert es bei der Deutschen Bahn immer so lange, bis denn auch Infrastruktur gebaut ist und für den Kunden nutzbar ist. Und das ist sehr stark abhängig eben vom Thema Mittelverfügbarkeit.
Schon gekauft, das Thema, Stefan, ne?
Absolut. Du hast ja eingangs schon gesagt, ihr seid so ein bisschen, also Planungssicherheit würden wir uns alle in jedem Kontext ja wünschen und in eurem Umfeld seid ihr halt auch stark politisch beeinflusst und von dieser Agenda auch abhängig. Also klar, deswegen definitiv, bin gespannt, was sich aus der Bundestagswahl und den nächsten 4 Jahren am Ende ergibt. Total spannend. Ich finde es toll, dich hier gehabt zu haben. Bahnhof ist ein ganz wesentliches Element der Mobilitätswende, aber den auch so als kleines Ökosystem zu sehen und den betreiben zu können, finde ich super spannend. Ganz toll, dass du deine Erfahrung hier so ein bisschen geteilt hast. Du bist ja auch Mitglied im Mobility All-Stars Verein. Vielleicht kann ich an der Stelle zum Abschluss noch einmal dafür werben, wer noch mehr mit Melanie ins Gespräch kommen will und vielleicht auch aus ihren Flughafen-Vergangenheiten was erfahren möchte, der ist herzlich willkommen, Mitglied bei uns im Verein zu werden. Aber für heute, Melanie, erstmal vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke und tschüss.
Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Ja, Stefan, Mann, mal wieder super Gast, den du uns eingeladen hast. Auch irgendwie so ein krass emotionales Thema, Bahnhof. Jeder weiß, was das ist. Jeder war schon mal da. Viele benutzen ihn täglich. So ein bisschen dieses Bundestrainer-Thema, ne? Also ich bin mir sicher, in Deutschland haben wir ungefähr 80 Millionen Bahnhofschefs, die alle eine Idee haben, was man machen kann. Was war für dich so die größte Erkenntnis aus unserem Gespräch?
Also vielleicht noch, alle haben nicht nur eine Meinung, sondern vor allem eine Emotion dazu. Also das ist ja immer das Spannende in der Gesellschaft. Ich fand, Melanie hat mich irgendwie als Person beeindruckt. Also sie hat am Anfang kurz erwähnt, du könntest Ingenieur sein, du könntest auch BWLer sein, Kaufmann sein, Kauffrau sein, aber du musst in jeder Dimension irgendwie was mitmischen. Und wir haben jetzt ganz bunte Fragen gestellt und man hat gemerkt, die steckt sowas von mittendrin in diesem Ökosystem. Und egal, ob es um die Infrastruktur ging oder um die sozialen Komponenten oder das Geschäftsmodell mit Service und Einkaufserlebnis drumherum, die hat sich ja in allen Dimensionen irgendwie zu Hause gefühlt. Und das hat mich beeindruckt in der Person und natürlich dann auch in der Sache an sich. Ich habe einen anderen Blick jetzt, glaube ich, wenn ich das nächste Mal in den Bahnhof einfahre, weil, hat sie auch gesagt, normalerweise geht es mir darum, ich will schnell weiterkommen. Weg hier, nicht weil ich es nicht mag, sondern weil ich einfach unterwegs bin. Und ich werde da jetzt genauer hingucken und mir diese einzelnen Aspekte eines Bahnhofs vielleicht auch mal ein bisschen bewusster gegenwärtigen. Also das war vielleicht so in Summe mal mein erster Eindruck, der hängen geblieben ist. Wie geht's dir?
Also sie ist die Chefin des Ameisenhaufens, kann man sagen. Ne? So, und sie weiß wirklich, was da abgeht in ihrem Gewusel. Erstmal muss ich sagen, ich möchte mit ihr nicht tauschen. Das ist, finde ich, ein krasser Job, wo man, glaube ich, das gut schaffen kann, dass man auch permanent unter Anspannung steht. Sie hat ja ganz am Anfang gesagt, dass sie da auch mit Sport gegenarbeitet. Das muss man bestimmt tun. Riesige Verantwortlichkeiten, alle funken die rein. Ne? Jeder, also die Gesellschaft, so generell Öffentlichkeit, Politik, Sicherheitsbehörden, alle haben irgendwelche, die Reisenden sowieso, die Kunden, alle haben irgendwelche Erwartungen an dich. Also Multi-Stakeholder und unmöglich, allen gerecht zu werden, glaube ich. Und das ist wirklich, da habe ich größten Respekt vor, dass es Leute gibt, die solche Aufgaben übernehmen. Was ich spannend fand, war deine Frage auch nochmal, ich bin ja Wirtschaftsjournalist, ne, per DNA, ganz spannend, die Frage einfach nach dem Geschäftsmodell. Weil natürlich, Bahnhof ist auch ein Geschäftsmodell. Das macht es vielleicht auch ganz gerade so spannend. Es ist irgendwie so ein zentraler Ort, es ist ein gefühlt öffentlicher Ort, es ist ein sozialer Ort, es ist ein Mobilitätsort, aber es ist eben auch ein Ort, wo Geld verdient wird, merkt man ja auch, ne? Preise an Bahnhöfen sind ja oft auch nicht die günstigsten. Mhm. Aber so das Thema Bahnhof als Geschäftsmodell wäre ein eigener Podcast übrigens. Also vielleicht nicht unser, aber ganz generell super spannendes Thema.
Ja, vielleicht nochmal Bezug nehmend auf dieses, du musst da irgendwie resistent sein und du musst was ertragen können. Ich glaube schon, egal ob es jetzt ein Bahnhof ist oder andere operative Geschäfte, 24/7 und ständig ist was los und passiert was.
Die fertig
schon, dass, ja, also die haben jetzt nicht gefragt, aber die wird nicht ausstempeln und dann sich mal gemütlich hinlegen, sondern wenn nachts um 2 irgendwie ein Mord am Bahnhof passiert, dann klingelt das Telefon und dann bin ich da, weil es ist ja irgendwie auch mein Terrain und mein Zuhause. Ich bin Hausherrin und muss ja irgendwie auch den Laden zusammenhalten. Also das ist schon auch ein sehr belastender Beruf. Und da fand ich es jetzt auch schon wieder, das fand ich toll, wie sie das verkraftet. Und ja, Gott, macht es seit 20 Jahren, hat sie gesagt. Von daher hat sie damit gelernt, umzugehen. Und auf der anderen Seite ein ganz tolles berufliches Umfeld, weil halt auch sehr abwechslungsreich. Vielleicht mal, um Werbung zu machen für Berufe in der Mobilität. Das ist sicherlich ein tolles Thema. Übrigens, das habe ich jetzt nicht gefragt, aber jetzt für unter uns beiden Männern, das Thema Infrastruktur und das ist ja eine ganz große Komponente in solchen Themen, ist ja sowas von männlich dominiert häufig. Mhm. Und sich da auch als Frau in so einem Berufsbild so eine Rolle zu behaupten und die so zu leben, das kann man, glaube ich, an der Stelle durchaus mal pointieren, dass das auch mal einen ganz besonderen Blick wert ist. Also in Summe ein spannendes Themenfeld. Vielleicht machen wir auch mal so eine Flughafensendung und vielleicht können wir noch mal mehr auf das Thema Geschäftsmodell eingehen. Mhm. Ich glaube, vielleicht das Abschluss auch Richtung Mobilitätswende, bei aller mal durchhuschen und möglichst schnell durchkommen, ne, und keine Zeit verlieren, glaube ich, dass diese Special Points of Interest, die halt Bahnhöfe auch sind, für die Mobilitätswende ein ganz essentielles Thema sind. Weil, haben wir gerade eingangs gesagt, es hat was mit Emotionalität zu tun und was nehme ich da mit? Und wenn ich aus diesem Erlebnis Schiene, Zug, ja, Bahnhof mit einem guten Gefühl rauskomme, dann, genau, dann speichere ich diese Mobilitätsform anders ab. Und das ist ein ganz wichtiges Element in der Mobilitätswende.
Ist sicherlich ein oft unterschätzter Punkt, ne, auch in der Reisekette. Also man sagt immer, der Zug soll pünktlich sein und so. Was auch wichtig ist, ist, dass er im seinem Bahnhof, ich liebe es in Hamburg immer wieder, so der Zug, den ich nehme, der endet immer auf einem chronisch verstopften Bahnsteig, wo man wirklich allein vom Ausgang des Zuges, bis man quasi runter ist vom Bahnsteig, locker 5 Minuten braucht. Das macht eine Reise schon leicht unattraktiv. Ne? Also ein Bahnhof ist ein emotionaler Ort. Wenn der irgendwie toll ist, wenn der ein toller Anlaufpunkt ist, ein Leuchtturm, wo man sich gerne aufhält, wo man auch gern ankommt einfach, dann ist das ein wichtiger Teil in der neuen Mobilitätswelt.
Absolut.
Stefan, was bleibt uns noch zu sagen? Wir haben natürlich eine Bitte an unsere Zuhörenden.
Genau, gebt uns Feedback, liked auf den Kanälen eurer Wahl diese Folge und hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar.
Abonnieren, wer es noch nicht abonniert
abonnieren,
hat,
abonnieren. Absolut. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Wir haben einige in der Mache.
Genau. Also, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss. Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.